Herzlich willkommen zu unserem Podcast von Pol bis Äquator. Ich bin Hanna und gemeinsam mit Bianca und Katharina nehmen wir euch heute mit auf eine spannende Reise durch die faszinierende und trockene Welt der Wüste.
Damit ihr wisst, was euch erwartet, geben wir euch erstmal kurz einen Überblick über die Struktur unserer Folge. Zuerst sprechen wir darüber, was eine Wüste eigentlich ausmacht und wie sie entsteht. Danach erfahrt ihr mehr über Flora und Fauna sowie die menschliche Nutzung der Wüste, aktuelle Herausforderungen und Maßnahmen gegen die Wüstenbildung. Und zum Schluss sprechen wir noch über ein spannendes Fallbeispiel.
Also bleibt dran, es wird sehr spannend, informativ und hoffentlich auch unterhaltsam.
Wenn du an Wüste denkst, was hast du als erstes im Kopf?
Wenn ich an Wüste denke, denke ich an ganz viel Sand und viel Trockenheit.
Sonne, heiß, kein Wasser, Steine.
Also wenn ich an Wüste denke, dann denke ich an große, weite Flächen, auf denen irgendwie gar nichts ist. Also keine Pflanzen, keine Gebäude, einfach eine weite, leere Fläche.
Skorpione und so, weißt du.
Beim Wüste?
Ja.
Denkst du doch auf den schönen Ausblick oder an den schönen Strand oder sowas, nicht an den Skorpionen.
Vielleicht sowas wie eine Fata Morgana?
Das klingt schon mal gut. Aber Wüste bedeutet vor allem eins, Trockenheit. Egal ob heiß oder kalt, in einer Wüste fällt weniger als 250 mm Niederschlag pro Jahr. Im Vergleich, in Deutschland kann das schon mal an einem einzigen Sommermonat vom Himmel kommen.
Und das ist noch nicht alles. In Wüsten verdunstet oft mehr Wasser, als überhaupt dort ankommt. Das macht die Lage noch extremer. Eine wichtige Kennzahl in dem Zusammenhang ist der Aridität-Index. Er beschreibt das Verhältnis von Niederschlag zur potenziellen Verdunstung. Wenn dieser Wert unter 0,05 liegt, sprechen Fachleute von extrem ariden Gebieten, also echten Wüsten. Und das Krasse ist, etwa ein Drittel der Erdoberfläche ist Wüste. Wenn man Halbwüsten noch dazu nimmt, sind es fast 50 Millionen Quadratkilometer. Und die Tendenz ist weiter steigen. Desertifikation lautet hier das Stichwort. Und das schauen wir uns auch später noch genauer an.
Der Anteil, den die direkte Einstrahlung an der Globalstrahlung hat, ist im Jahresdurchschnitt mit 75% sehr hoch. Landflächen haben je nach ihrer Exposition unterschiedliche Strahlungseinnahmen und unterscheiden sich somit in ihrer Erwärmung und auch Verdunstung.
Dazu kommen riesige Temperaturamplituden zwischen Tag und Nacht. Und ich erkläre euch jetzt, warum das so ist. Wüsten haben eine hohe Albedo von 25-30%. Die Energieeinnahme, gemessen an der hohen Globalstrahlung, ist jedoch relativ gering. Zwar gibt es tagsüber eine starke Erhitzung der Landoberfläche, jedoch wird die absorbierte Strahlungsenergie fast vollständig in fühlbare Wärme umgewandelt. Außerdem ist die Wärmeleitfähigkeit der Böden gering, weil es viele luftgefüllte Hohlräume gibt. Deshalb konzentriert sich die Energieaufnahme auf die obersten Zentimeter des Bodens. Nachts hingegen ist die Nettoausstrahlung sehr hoch und die atmosphärische Wärmerückstrahlung wegen dem geringen Feuchtegehalt der Luft sehr klein. Dadurch gibt es dann eine negative Strahlungsbilanz und die Temperaturen sinken stark ab.
Diese starken Temperaturamplituden führen auch dazu, dass sich durch das tägliche Aufwärmen und Wiederabkühlen Spannungen im Gestein bilden. Die werden immer stärker, bis es dann schließlich zu Rissen und Brüchen kommt. Das wird als Insulationsverwitterung bezeichnet und ist ganz typisch für Wüsten.
Und Wüste ist nicht gleich Sand. Es gibt neben der Sahara auch eiskalte Regionen wie die Antarktis, die auch als Wüste gelten. Denn nur dort ist es auch extrem trocken. Und bei den heißen Wüsten gibt es auch wieder viele Unterschiede. Zum Beispiel Felswüsten, Sandwüsten und auch Kieswüsten.
Felswüsten, auch Hamadas genannt, bestehen aus kantigen Felsblöcken und Geröll, die durch eine Kombination verschiedener mechanischer Verwitterungsprozesse entstehen, wie die vorher schon erklärte Insulationsverwitterung oder auch Salzverwitterung. Da es dort keinen Abtransport von Wasser gibt, kann es zu mächtigen Schutthalden auf Gebirgen kommen. Sie machen Fortbewegung für Fahrzeuge wie Tiere extrem schwer. Tatsächlich sind so rund 70% der Sahara Hamada-Flächen, also deutlich weniger Sand, als man vielleicht denkt.
Dann gibt es aber trotzdem noch die bekannten Sandwüsten, in der Fachsprache Ergs genannt. Diese oft dargestellten quasi Bilderbuchdünen, die einem wahrscheinlich als erstes in den Kopf kommen, wenn man an Wüsten denkt, machen aber nur etwa 20-30% vieler Wüsten aus. Sie entstehen vor allem dort, wo sich über längere Zeiträume große Mengen feinen Sands ablagern konnten. Häufig durch Windtransport aus entfernten, erodierten Quellgebieten.
Und nicht zu vergessen Kieswüsten. Sie heißen auch Rex oder Series. Es sind riesige Steinplätze mit feinem Kies und Grus. Also so Korngrößen zwischen 1 und 5 mm. Die Oberfläche nennt man Wüstenpflaster. Das klingt echt gemütlich, ist aber knallhart.
Aber wie entsteht dieses Wüstenpflaster eigentlich?
Früher dachte man, der Wind bläst einfach den feinen Staub weg. Das nennt man dann Deflation. Und zurück bleiben größere Steine. Aber heute weiß man eben, ganz so simpel ist es dann doch nicht. Es ist nämlich ein komplexes Zusammenspiel aus Wind, Wasser, feuchter Feinmaterialeinlagerung, Quellen und Schrumpfprozessen. Wenn etwa Regenwasser kurzzeitig eindringt und anschließend verdunstet, verlagert es feinste Teilchen nach unten. Und gleichzeitig sorgt die Kapillarwirkung dafür, dass sich bindende Tonminerale und Salze an der Oberfläche anreichern. Ein natürlicher Zementierungsprozess. Die Steine bleiben oben, über Jahrhunderte. Und so wird das Wüstenpflaster nicht nur härter, sondern auch zu einer Art schützender Kruste, die Erosion weiter hemmt.
Der Wind spielt grundsätzlich eine große Rolle. Er ist der heimliche Landschaftsarchitekt in der Wüste. Die sogenannten äolischen Prozesse umfassen den Transport von Sand und Staub, die Bildung von Dünen und die Abtragung fruchtbarer Böden. Durch fehlende Vegetation wird die Winderosion noch verstärkt und die Wüste wird sozusagen mobil.
Außerdem formt der Wind selbst harte Gesteine. Der ständig mitgeführte Sandkörner wirkt er wie ein natürlicher Sandstrahler. Dieser Prozess heißt Windschliff oder Korrasion. Dabei entstehen spektakuläre Formen wie Pilzfelsen, bei denen der untere Teil stärker abgeschliffen ist als der obere, weil der Sand meist in Bodennähe transportiert wird. An Felswänden bilden sich auch sogenannte Hohlkehlen, also flache, bogenförmige Einbuchtungen, die oft an der windzugewandten Seite liegen. Solche Strukturen zeigen eindrucksvoll, wie stark der Wind über lange Zeiträume selbst scheinbar unveränderliche Landschaften doch modellieren kann.
Jetzt haben wir schon einiges über verschiedene Arten von Wüsten gehört. Grundlegend ist aber, wie entsteht eigentlich eine Wüste? Kleiner Spoiler, es hat mit Druck, Wind, Wasser und manchmal mit kaltem Meer zu tun.
Es gibt viele Wege in die Trockenheit. Und fangen wir nun mal an mit einem der größten Klimamotoren, der Passatzirkulation. In den Tropen steigt nämlich warme, feuchte Luft auf und es regnet kräftig. Aber zwischen dem 20. und 30. Breitengrad sinkt genau diese Luft dann wieder ab, und zwar trocken. Die Schichtung der Atmosphäre in diesem Bereich ist stabil. Und dort entstehen eben subtropische Hochdruckgebiete. Keine Wolken bzw. ein Bewölkungsgrad von weniger als 30%. Kein Regen, aber dafür jede Menge Sonne und Verdunstung. Das sind ideale Bedingungen für Wüste.
Eine andere Entstehungsbedingung stellen Regenschattenlagen dar. Bei diesen ist es so, dass feuchte Luft auf ein Gebirge trifft, auf der Luftseite aufsteigt, sich abregnet und auf der Leeseite kommt dann nur trockene Luft an. Unter anderem deshalb entstand zum Beispiel die Atacama-Wüste, eine der trockensten Wüsten der Welt, bei der die Anden als Regenschatten wirken. Sie stellen eine Art Barriere für feuchte Luftmassen dar, die vom Amazonasgebiet aufsteigen und von den Anden abgehalten werden, wenn sie in Richtung Westen ziehen. In der Atacama kann es deshalb jahrelang nicht regnen und wenn es dann doch mal passiert, dann blüht plötzlich alles in pink-lila Farben. Ein unglaubliches Schauspiel.
Eine weitere Ursache sind kalte Meeresströmungen, wie der Benguela-Strom vor Südwestafrika oder der Humboldt-Strom an der Küste Südamerikas. Solche kalten Strömungen kühlen die darüberliegende Luft ab und bilden eine kalte, stabile Luftschicht über dem Wasser. Warme Luftmassen vom Land gleiten über die kalte Luftschicht und bilden eine Inversion. Die verhindert das Aufsteigen der feuchten Luft, erneute Wolkenbildung und somit auch Regen an Land. Die Namib und Atacama sind Beispiele für solche Küstenwüsten. Obwohl es eben nicht regnen kann, kann sich in der kalten Meeresluft Nebel bilden. Auf diese Weise können sogenannte Nebelwüsten entstehen. Der Nebelniederschlag lässt dort eine spärliche Vegetation zu. Besonders Pflanzenarten, welche Wasser direkt über ihre Sprossen aufnehmen können, kommen dort vor.
Auch Binnenlagen spielen eine Rolle. Wenn ein Gebiet sehr weit vom Ozean entfernt ist, schaffen es feuchte Luftmassen kaum dorthin. Es bleibt trocken. So entstanden zum Beispiel die Gobi- oder die Thar-Wüste. Besonders in Zentralasien führen die großen Entfernungen zu den nächsten Meeren dazu, dass selbst starke Westwinde ihre Feuchtigkeit bereits über Gebirgen wie dem Himalaya verlieren. Die Luftmassen kommen dann trocken im Inneren des Kontinents an. Ideale Bedingungen für die Bildung von Binnenwüsten.
Und es gibt auch noch polare Wüsten. Dort ist es so kalt, dass kaum Wasserdampf in der Luft enthalten ist. Es fällt also nur noch sehr, sehr wenig Niederschlag, meist weniger als 250 mm pro Jahr. Damit erfüllen sie die gleiche Definition wie heiße Wüsten. Deshalb gelten Teile der Arktis und auch der Antarktis ebenfalls als Wüsten und sind auch besonders anfällig für den Klimawandel. Weil schon geringfügige Temperaturveränderungen können dort tiefgreifende Auswirkungen auf die sensiblen Ökosysteme haben.
Außerdem gibt es auch Halbwüsten, also Übergangszonen mit etwas mehr Niederschlag. Sie liegen meist an den Rändern echter Wüsten, wie zum Beispiel die Sonora- oder Chihuahua-Wüste in Nordamerika. Hier schwanken die Niederschlagsmengen stark zwischen den Jahren, was zu einer dynamischen Vegetation führt, die sich flexibel an das Klima anpassen muss.
Und auch hier spielt der Wind wieder eine zentrale Rolle. In trockenen Regionen ohne schützende Vegetation kann der Wind Sandkörner direkt mit Saltation oder durch Reptation, also über die Aufprallwirkung von springenden Sandkörnern, bewegen. Dadurch werden Dünen geformt und fruchtbare Böden einfach weggeblasen. Staub wird hingegen als Schwebfracht durch Turbulenzen der Luft in Suspension gehalten und teilweise über große Höhen und Entfernungen verfrachtet. Äolische Prozesse sind also nicht nur landschaftsprägend, sie beeinflussen auch die landwirtschaftliche Nutzung.
Wir sehen also schlussendlich, Wüsten entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel aus globalen Zirkulationsmustern, Gebirgsketten, Meeresströmungen und geografischen Lagen. Und oft wirken mehrere Faktoren gleichzeitig.
Und wenn dann auch noch der Mensch ins Spiel kommt, durch Übernutzung, Abholzung oder schlechte Bewässerung, wieder das Thema Desertifikation, dann nimmt das Ganze so richtig Fahrt auf.
Genau, wie wir vorhin ja schon gehört haben, denken viele Menschen direkt an Leere. Endlose Sandflächen, gleißende Hitze, kein Leben weit und breit. Aber das ist ein Trugschluss. Wüsten sind faszinierend komplexe Lebensräume. Und genau weil Wasser so extrem knapp ist, haben sich Pflanzen und Tiere auf beeindruckende Weise angepasst.
Tiere verfügen in der Wüste über besondere Strategien, um Wasserverluste zu minimieren und ihre Körpertemperatur effektiv zu regulieren. Diese Anpassungen können sowohl morphologischer und physiologischer Natur sein, wie etwa spezielle Körperstrukturen oder Stoffwechselprozesse, als auch in ihrem Verhalten liegen. Ein Beispiel ist hier die Nachtaktivität. Die meisten meiden die brennende Hitze des Tages. Ganz ehrlich, würde ich auch.
Der Fennek, ein kleiner Wüstenfuchs, hat zum Beispiel riesige Ohren. Damit hört er nicht nur gut, sondern gibt auch überschüssige Wärme ab. Ein effektiver Kühlmechanismus in der Hitze. Außerdem gräbt er sich tagsüber in kühle Sandhöhlen ein, um der Sonne zu entgehen. Oder die Dornschwanzagame. Sie reguliert ihre Körpertemperatur bei Haltung und sogar Farbwechsel. Bei Gefahr stellt sie sich zudem auf ihre Beine, um möglichst wenig Körperkontakt zum heißen Boden zu haben und schlägt mit dem Schwanz zur Abwehr.
Und Wasser?
Ein Kamel beispielsweise kann über 100 Liter auf einmal trinken und dann tagelang ohne auskommen. Sein Körper speichert das Wasser extrem effizient. Außerdem kann es seine Körpertemperatur um bis zu 9 Grad verändern, was ihm hilft, weniger zu schwitzen und Wasser zu sparen. Auch clever, die Nasenlöcher lassen sich verschließen, damit kein Sand reinkommt, und die langen Wimpern schützen die Augen vor Wind und Staub. Selbst die Füße sind angepasst, breit und mit dicken Sohlen, damit sie im heißen Sand nicht versinken.
Kamele sind also nicht einfach nur sogenannte Wüstenschiffe, sie sind biologisch perfekt angepasst an diese extremen Lebensräume.
Und für viele andere Wüstentiere ist Wasser gar nicht in flüssiger Form nötig. Sie decken ihren Wasserbedarf vollständig aus der Nahrung, zum Beispiel durch Beutetiere oder Pflanzen mit hohem Wassergehalt. Zusätzlich minimieren sie ihren Wasserverlust, indem sie sehr konzentrierten Harn ausscheiden. Dieses effiziente Wassermanagement ist Teil einer umfassenden Überlebensstrategie, die Cloudsley Thompson 1975 folgendermaßen beschrieben hat. Überleben in der Wüste ist ein komplexes Zusammenspiel aus Verhalten, Anatomie und Stoffwechsel.
Die Pflanzenwelt zeigt auch besonders eindrucksvoll, wie Leben auch unter extremsten Bedingungen möglich ist. In echten Wüsten findet man nur noch hochspezialisierte Arten, die mit extremer Trockenheit umgehen können. Zum Beispiel Phreatophyten. Das sind Pflanzen, die mit ihren Wurzeln tief ins Erdloch vordringen, um an das weit unten liegende Grundwasser zu gelangen. In sogenannten Bades, also ausgetrockneten Flussbetten, kann man diese Gehölze besonders gut beobachten.
Und wo das Grundwasser zu tief liegt oder gar nicht erreichbar ist, greifen andere Pflanzen zu ausgeklügelten Strategien. Sukkulenten wie Kakteen, Aloen oder Euphorbien speichern Wasser in verdickten Organen. Besonders spannend ist dabei die sogenannte CRM-Photosynthese. Dabei wird das Kohlendioxid nachts aufgenommen, wenn es kühler ist, und tagsüber bleiben dann die Spaltöffnungen geschlossen, um Wasser zu sparen. Ein perfektes Timing also, das die Verdunstung auf ein Minimum reduziert.
Und dann gibt es dann noch die Xerophyten, Pflanzen, die mit Hitze und Trockenheit ganz anders umgehen. Wir unterscheiden sie in verschiedene Arten, beispielsweise die austrocknungsertragenden Xerophyten. Dazu gehören niedere Pflanzen wie Algen und Flechten und auch höhere Pflanzen wie Gefäßpflanzen. Sie gehen bei Dürrestress in die sogenannte Trockenstarre und richten sich erst wieder auf, wenn erneut Wasser verfügbar ist. Oder auch die austrocknungsverzögernden Xerophyten. Diese schützen sich mit dicken Wachsschichten, haben winzige oder gar keine Blätter, manchmal auch Dornen, und minimieren so den Wasserverlust. Gleichzeitig sichern sie die Wasseraufnahme im Wurzelbereich.
Dazu kommen sogenannte Therophyten. Pflanzen, die den Großteil ihres Lebens als Samen im Boden verbringen, quasi in einer Art Winterschlaf. Sobald es im Wüstenboden dann auch nur kurz regnet, keimen diese Samen blitzschnell, wachsen innerhalb von Tagen, blühen, bilden Samen aus und sterben dann wieder ab. Dieses rasante Lebenszyklusprogramm ermöglicht ihnen, die extrem kurzen Feuchtigkeitsfenster in sehr trockenen Regionen, wie zum Beispiel der vorhin angesprochenen Atacama-Wüste, perfekt zu nutzen.
Also ein echtes Überlebensmodell für Extreme. Und in Halbwüsten, wo etwas mehr Niederschlag fällt, verändert sich das Bild. Hier können sich dauerhaft lebende Pflanzen etablieren, wie Sträucher, Zwergsträucher oder mehrjährige Gräser und sogar relativ dichte Vegetationsdecken ausbilden. Immer abhängig davon, wie die Menge und Verteilung vom Niederschlag aussieht.
Aber auch diese angepassten Systeme sind nicht immun gegen den Klimawandel. Zwar sind Wüstenpflanzen an Schwankungen gewöhnt, doch es gibt hier auch messbare Veränderungen. Eine Studie aus 2007 zur Sonora-Wüste in Arizona hat gezeigt, zwischen 1894 und 2004 hat sich der Blühzeitpunkt von vielen Sträuchern um bis zu 40 Tage nach vorn verschoben. Die Phänophasen reagieren also auf die steigenden Temperaturen.
Wir sehen, in der Wüste entscheidet Wasser über Leben und Tod. Das war schon immer so. Deshalb fragen wir uns, wie Menschen überhaupt in der Wüste leben und wie sie das auf nachhaltige Weise tun können. Darüber sprechen wir als nächstes.
Genau, denn Wüsten sind echte Räume der Nutzung und für uns Menschen auf vielfältige Weise interessant. Schon heute gewinnen sie an Bedeutung als Standorte für Solarenergieanlagen. Der Nur Solarpark in Marokko ist dabei ein Paradebeispiel. Auf tausenden Hektar Fläche wird Sonnenstrom erzeugt, der nicht nur Marokko versorgt, sondern auch nach Europa exportiert werden soll.
Und das ist erst der Anfang. Die Sahara gilt insgesamt als das größte Solarkraftwerk der Welt, zumindest theoretisch. Experten schätzen, dass allein die jährliche Sonneneinstrahlung dort das 7000-fache des europäischen Energiebedarfs decken könnte. Amin Al-Habaibeh von der Trent University sieht Solartechnologien in Wüstenregionen deshalb als wegweisend für unsere zukünftige Energieversorgung. Effiziente Anlagen könnten den Energiebedarf Europas mehrfach decken und das bei minimalen CO2-Emissionen.
Aber Wüsten sind nicht nur Energiequellen. Sie sind auch seit Jahrhunderten schon Heimat für Menschen, die gelernt haben, mit und unter den extremen Bedingungen zu leben. Wenn wir an die Wüste denken, sehen wir oft Karawanen, Kamele, Zelte und kleine Oasen. Aber wer lebt da eigentlich? Und wie funktioniert das Leben unter solchen Umständen?
Nomadismus zum Beispiel ist eine Lebensform ohne festen Wohnsitz. Das bedeutet, Menschen ziehen mit ihren Tieren von Ort zu Ort, vor allem dort, wo kein Ackerbau möglich ist. Also eben in Wüsten, Halbwüsten und Steppen. Wasser- und Futterplätze sind dort knapp und wechseln je nach Jahreszeit. Die Nomaden folgen immer einfach den Ressourcen.
Dabei gibt es verschiedene Formen von Nomadismus. Hirtennomaden, die Schafe, Ziegen oder Kamele halten, aber auch Handelsnomaden, die Karawanen organisieren. Außerdem unterscheidet man nach der Mobilität in Vollnomaden, Halbnomaden oder saisonale Nomaden, die zwischen Sommer- und Winterlagern pendeln.
Und dann gibt es die Oasen. Das sind kleine grüne Inseln im Sandmeer. Dort, wo Grundwasser an die Oberfläche tritt, entstanden über Jahrhunderte bewässerte Gärten, Dattelplantagen und Siedlungen. Die Dattelpalme ist dabei zentral. Sie liefert Nahrung, spendet Schatten und schützt darunterliegende Pflanzen wie Gemüse oder Getreide vor der Sonne.
OasenbewohnerInnen halten auch Tiere, meist Ziegen, Schafe und Kamele. Und betreiben traditionelles Handwerk wie Teppichknüpferei oder Silberschmuck. Oasen waren zudem wichtige Karawanenstützpunkte. Hier wurde gerastet, Wasser getankt und Waren getauscht.
Ein Beispiel sind die Beduinen. Sie leben auf der arabischen Halbinsel und in Nordafrika. Traditionell sind sie Hirtennomaden. Ihre Gesellschaft ist in Stämme und Clans organisiert mit einem Scheich an der Spitze. Werte wie Gastfreundschaft und gegenseitiger Schutz sind für sie überlebenswichtig.
Heute leben viele Beduinen sesshaft oder arbeiten im Tourismus. Ihre Musik, Bräuche und Geschichten aber bleiben trotzdem noch lebendig. Auch als ich in Marokko war, hatte ich mit der Gruppe der Berber Kontakt, die zum Beispiel im Tourismus tätig sind und Kamelritte und Zeltübernachtungen anbieten. Dabei sollte man allerdings immer ein bisschen genauer hinschauen und auch hinterfragen, werden die Tiere artgerecht behandelt? Und was hat mein persönliches Abenteuer vielleicht für Konsequenzen für die Tiere und die lokale Bevölkerung? Und gibt es vielleicht auch fairere oder nachhaltigere Optionen, auf die man zurückgreifen kann?
Genau, denn diese traditionellen Lebensweisen geraten zunehmend unter Druck. Der Klimawandel senkt Grundwasserspiegel, Brunnen versalzen, Regenzeiten werden unzuverlässiger. Die Weltbank warnt, Wasserknappheit bedroht Frieden und Stabilität. Und ist längst zu einem politischen Problem geworden.
Politik ist ein gutes Stichwort, denn Wüstenregionen machen an Staatsgrenzen nicht Halt. Gerade in Grenzräumen können Konflikte um Wasser und knappe Ressourcen schnell eskalieren. Deshalb sind gute Wasserpolitik und internationale Kooperationen entscheidend, um Frieden und Zukunftssicherheit zu gewährleisten, sei es in der Sahara, im Nahen Osten oder in Zentralasien. Auch bei der Gewinnung anderer Ressourcen wie Erdöl, Erdgas oder seltener Erden ist länderübergreifende Zusammenarbeit zentral. Dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Interessen, sondern auch um die ökologischen Risiken, die damit verbunden sind, etwa Bodenverseuchung, Luftverschmutzung oder der massive Eingriff in empfindliche Ökosysteme. Internationale Abkommen und nachhaltige Abbaupraktiken sind daher unerlässlich, um diese Regionen langfristig zu schützen.
Wie schon kurz angesprochen, spielt Tourismus ebenfalls eine Rolle in der Nutzung von Wüstenregionen. Die Sahara zieht abenteuerlustige FotografInnen und Naturfreunde an. Und Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate setzen auf luxuriöse Wüstenresorts und Eventtourismus. Gleichzeitig gibt es aber auch nachhaltigere Alternativen. In Namibia etwa und um Gobabeb, das liegt an der Westküste, verbindet man Ökotourismus mit Umweltbildung. Hier geht es nicht nur ums reine Erleben, sondern auch ums wirkliche Verstehen.
Aber egal ob Solarparks, Landwirtschaft oder Tourismus, wirklich jede Nutzung bringt irgendwelche Herausforderungen mit sich. Multifunktionsdämme zum Beispiel speichern Wasser, liefern Strom und fördern Erholung, verändern aber gleichzeitig auch empfindliche Ökosysteme. Und auch Landwirtschaftsprojekte in China, Israel oder Ägypten zeigen das Spannungsfeld. Werden zum Beispiel Oasenflächen ausgeweitet, sinkt oft die Grundwasserspiegel und Böden versalzen. Und die Umwelt leidet natürlich massiv.
Neben Versalzung und Wasserknappheit zeigen sich weitere gesundheitsgefährdende Probleme durch den Klimawandel. Hierfür werfen wir einen Blick nach Zentralasien. In Usbekistan etwa führen Boden- und Winderosion zu verheerenden Staub- und Salzstürmen. Diese verursachen eine alarmierende Zunahme von Atemwegserkrankungen. Solche Entwicklungen zeigen, dass Umweltveränderungen in Trockengebieten Auswirkungen auf Gesundheit und soziales Gefüge haben. Und das nicht nur lokal, sondern mit globaler Relevanz.
Trotzdem leben Millionen Menschen in und an Wüsten. Sie passen sich ständig an. Aber was heißt das für die Zukunft? Wüsten könnten echte Energie- und Innovationszentren werden, mit nachhaltiger Solar- und Windenergie, angepasster Landwirtschaft und resilienter Infrastruktur. Gleichzeitig müssen wir aber auch dringend den Druck auf die Ressourcen verringern, den Klimawandel bremsen und soziale Konflikte entschärfen. Und das ist definitiv keine kleine Aufgabe.
Aber es gibt Hoffnung. Neben Nur gibt es etwa das Nutur-Projekt in Tunesien, das Strom aus der Wüste ins europäische Netz einspeisen will. Solche Initiativen zeigen, wenn wir grenzüberschreitend denken und wirklich nachhaltig handeln, können Wüstenregionen echte Zukunftsperspektiven bilden.
Genau, wenn wir klug mit ihnen umgehen, können sie zu Hoffnungsträgern in der Energie- und Umweltpolitik werden. Und das wird eine der ganz großen Aufgaben unserer Zeit. Um den Handlungsbedarf noch etwas deutlicher zu machen, wollen wir einen genauen Blick auf die Herausforderungen werfen, mit denen Wüstenregionen aktuell konfrontiert sind.
Die Trockengebiete der Erde sind nämlich durch den Klimawandel besonders betroffen. Sie zählen zu den Regionen, in denen Temperaturanstiege oft über dem globalen Durchschnitt liegen und klimatische Extreme wie Dürre oder Hitzeperioden zunehmen. Gleichzeitig leben dort aber hunderte Millionen Menschen, die, wie wir schon gehört haben, auf funktionierende Ökosysteme angewiesen sind. Doch die Hitze, das fehlende Wasser und die degradierten Böden machen das Leben zunehmend schwer.
Hinzu kommt, dass viele dieser Regionen ohnehin bereits von strukturellen Herausforderungen wie Armut, begrenztem Zugang zu Infrastruktur und politischer Instabilität geprägt sind.
Eine Schwierigkeit bei der Erforschung und Quantifizierung dieser Veränderung ist, dass Messdaten aus Wüsten- und Halbwüstengebieten meist nur sehr lückenhaft und räumlich weitmaschig vorliegen. Dadurch lassen sich langfristige Trends nur schwer belegen und auch keine regionalen Differenzierungen vornehmen. Das erschwert es, gezielt politische Maßnahmen zu entwickeln oder die Wirksamkeit bestehender Programme wissenschaftlich zu evaluieren.
Zu den zentralen Herausforderungen gehört ebenfalls die schon kurz angesprochene Desertifikation, also die Ausbreitung von Wüsten in vormals vegetationsreicheren Gebieten. Rund 40% der Landflächen der Erde sind von Wüstenbildung betroffen oder bedroht. Die UN geht davon aus, dass bis 2050 bis zu 135 Millionen Menschen durch Desertifikation ihre Lebensgrundlage verlieren könnten. Dabei spielen sowohl klimatische Veränderungen als auch menschliche Eingriffe eine Rolle. Besonders kritisch ist die Wechselwirkung zwischen Klimawandel und Landnutzung. Überweidung und nicht nachhaltige Bodenbewirtschaftung können in Kombination mit Dürreperioden zur Degradierung von Böden und zum Rückgang der Vegetation führen.
Auch in Wüstenregionen wie den Oasen Siwa in Ägypten oder Seybous in Algerien ist Wasserknappheit ein großes Problem. Die intensive Nutzung von Grundwasser führt dort oft zu einem Absinken des Grundwasserspiegels. Dadurch dringt salzhaltiges Wasser in die Grundwasserleiter ein, was zu einer Versalzung des Bodens und des Wassers führt. Diese sogenannte Grundwassersalinbildung verringert die Qualität des Wassers und macht landwirtschaftliche Flächen unfruchtbar. Und dies verstärkt die Umweltprobleme und treibt auch Migration und soziale Spannung an, vor allem in ohnehin schon fragilen Regionen.
Und auch virtuelles Wasser ist ein Problem. Das ist Wasser, das anderswo für Produkte verbraucht wird, die importiert werden. Das heißt, unser Konsumverhalten in wasserreichen Ländern kann direkten Einfluss auf die Wasserknappheit in trockenen Regionen haben. Ein oft übersehener Zusammenhang.
Die Folgen davon sind Ertragseinbußen in der Landwirtschaft und eine Gefährdung der Lebensgrundlage der Menschen vor Ort. Besonders betroffen sind kleine Bauern, deren Existenz vollständig von der Fruchtbarkeit ihrer Böden abhängt. Der IPCC warnt, dass sich diese Probleme durch den Klimawandel weiter verschärfen könnten. Nachhaltiges Wassermanagement, wassersparende Bewässerung und der Schutz von Wasserquellen sind wichtige Maßnahmen, um die Übernutzung zu reduzieren und Versalzung entgegenzuwirken.
Innovative Techniken wie die Entsalzung von Meerwasser oder die Wiederherverwendung von behandeltem Wasser können zusätzlich helfen, die Wasserknappheit zu lindern. Allerdings sind diese Technologien oft teuer, energieintensiv und technisch anspruchsvoll. Ihre Skalierbarkeit hängt stark von lokalen Voraussetzungen ab.
Also lässt sich nur durch eine Kombination von nachhaltiger Nutzung und technischen Lösungen die Wasserqualität sichern und die Lebensgrundlage der OasenbewohnerInnen erhalten.
Und damit sind wir schon mittendrin im nächsten Thema, der Maßnahmen gegen die Wüstenbildung. Es gibt weltweit kreative und nachhaltige Projekte, die dagegen ankämpfen. Und davon stellen wir euch jetzt einige vor, die euch zeigen, dass Lösungen nicht nur möglich, sondern oft auch überraschend vielseitig sein können.
Eine der bekanntesten Maßnahmen ist die Great Green Wall, ein riesiges Aufforstungsprojekt im Sahel in Afrika. Ziel ist es, einen 8000 Kilometer langen und 15 Kilometer breiten Grüngürtel durch mehrere Länder zu pflanzen. Das schützt den Boden vor Wind und Erosion, verbessert das Mikroklima und schafft neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Gleichzeitig bietet das Projekt neue Jobs und Perspektiven für die lokale Bevölkerung. Ein integrativer Ansatz, der Umwelt und Gesellschaft zusammendenkt.
Übrigens, in Algerien und sogar in China gibt es ähnliche Projekte, bei denen kilometerlange grüne Korridore entstehen. In der Negev-Wüste in Israel werden sogenannte Limans gebaut. Das sind Regenwasserdämme, die das Wasser sammeln und langsam ins Grundwasser versickern lassen.
Wasser ist das zentrale Thema in der Wüste. Deswegen wird mit innovativen Methoden Wasser gesammelt und effizient genutzt. Ein gutes Beispiel ist das sogenannte Fog Harvesting in der Namib-Wüste Namibia. Dabei wird der Nebel, der morgens vom Atlantik kommt, an feinmaschigen Netzen aufgefangen und in Wassertröpfchen verwandelt.
Apropos Tröpfchen, es gibt auch Tröpfchenbewässerung. Eine extrem wassersparende Methode, bei der Pflanzen gezielt und langsam mit kleinen Wassermengen direkt an der Wurzel versorgt werden. So geht kaum Wasser verloren. Und der Wirkungsgrad liegt bei bis zu 95%, während bei herkömmlichen Flutbewässerungen oft nur etwa 40-50% des Wassers tatsächlich bei den Pflanzen ankommt. In Ländern wie Israel oder Indien wird Tröpfchenbewässerung schon großflächig eingesetzt. Israel bewässert heute über 75% seiner landwirtschaftlichen Flächen auf diese Weise und gilt somit als Vorreiter in der Wüstenlandwirtschaft.
Dazu kommen weitere Innovationen. Der Boden selbst wird beispielsweise technologisch verbessert. In China etwa kommt sogenannter Nanolehm zum Einsatz, der trockenen Sandboden in wasserhaltige Erde verwandelt. Auch neuartige Substrate wie superhydrophober Sand helfen, Feuchtigkeit länger im Boden zu halten. Das ermöglicht erfolgreichen Pflanzenanbau selbst in extrem trockenen Regionen, zum Beispiel in der Ulaanbaatar-Wüste.
Ein cleverer Ansatz ist auch die Verbindung von Solarenergie und Landwirtschaft. Wenn wir schon von China sprechen, dort zum Beispiel werden Sonnenkraftwerke über Felder gebaut. Der Clou? Die Solarmodule spenden Schatten, reduzieren die Bodenerosion und verhindern, dass der Boden zu schnell austrocknet. Gleichzeitig wird Strom erzeugt, ein doppelter Gewinn für Umwelt und Mensch.
Damit solche Maßnahmen überhaupt möglich sind, braucht es aber auch die politische Unterstützung, national wie auch international. Der Weltklimarat IPCC gibt dazu klare Empfehlungen. Zum Beispiel soll die Wassernutzung effizienter werden. Es soll Versicherungsprogramme für BäuerInnen und HirtInnen gegen Ernteausfälle geben und auch Frühwarnsysteme für Dürren eingerichtet werden.
Genau, in der Landwirtschaft, aber auch in anderen Sektoren findet ein Umdenken statt. Der IPCC empfiehlt, nicht überall intensive Aufforstung zu betreiben, sondern eher auf angepasste, dürreresistente Pflanzengesellschaften zu setzen, die besser an trockene Bedingungen angepasst sind.
Dazu kommt die Idee, erneuerbare Energien mit Landnutzung zu kombinieren, wie wir es eben bei der Agri-Photovoltaik gesehen haben. Übrigens gibt es hier auch in Deutschland viel Forschung und noch einige installierte Anlagen. Außerdem fördert die Politik die Anpassung neuer Technologien. Dazu zählt die schon angesprochenen Punkte der Nanoböden, Regenwassermanagement, Fog-Harvesting-Anlagen und andere moderne Techniken, die dabei helfen, mit wenig Wasser möglichst viel zu erreichen.
Besonders wichtig ist, dass gemeinschaftsbasierte Projekte gefördert werden, also Initiativen, bei denen die lokale Bevölkerung aktiv mitgestaltet. In vielen Regionen haben Menschen über Generationen hinweg ein tiefes Wissen über Wassergewinnung und Landnutzung aufgebaut. Dieses traditionelle Wissen kann durch moderne Technik ergänzt und effizienter genutzt werden. So entstehen Lösungen, die nicht nur technisch effektiv, sondern auch kulturell und sozial verankert sind. Nur so entsteht langfristige Akzeptanz und die Bereitschaft, Verantwortung vor Ort zu übernehmen.
Genau, und um den Erfolg solcher Maßnahmen zu überprüfen, kommen heute hochmoderne Werkzeuge zum Einsatz, zum Beispiel Fernerkundung. Mit Satellitendaten und Vegetationsindizes wie dem MDVI lässt sich ziemlich genau analysieren, wie sich die Vegetation entwickelt, wo sich Böden regenerieren und wo noch dringender Handlungsbedarf besteht. Das erlaubt nicht nur bessere Planung, sondern macht Fortschritte auch messbar. Dadurch lassen sich Maßnahmen gezielter einsetzen und Mittel effektiver verteilen. Ein klarer Vorteil in Zeiten knapper Ressourcen.
Zum Abschluss unserer Folge begeben wir uns nur noch in die Kubuki-Wüste. Ein Ort, an dem viele dieser Herausforderungen und Chancen zusammenkommen. Sie ist Chinas siebtgrößte Wüste und liegt im Inneren der Mongolei, am Rande des Ordos-Beckens, südlich des Gelben Flusses.
Apropos Gelber Fluss, kleiner Funfact dazu am Rande. Der Gelbe Fluss verdankt seinen Namen feinen Löspartikeln, welche das Wasser färben.
Jedenfalls, mit rund 18.000 Quadratkilometern war die Kubuki-Wüste jahrzehntelang ein Symbol für Bodendegradation und extreme Armut. Ein Inbegriff von Wüstenbildung durch Wind- und Wassererosion. Heute ist sie ein Modellfall für ökologische Wiederherstellung und nachhaltige Ressourcennutzung. Und das auf beeindruckende Art und Weise. Ein Drittel der Wüste ist inzwischen begrünt.
Diese Transformation hat internationale Aufmerksamkeit erregt. Nicht nur wegen ihrer Umweltwirkung, sondern auch wegen ihres Potenzials als sozioökonomisches Vorbild. Heute sprechen wir hierbei vom Kubuki-Modell. Eine Kombination aus Wiederaufforstung, nachhaltiger Landwirtschaft, Tourismus und Solarenergie. Alles in einer ehemals lebensfeindlichen Landschaft.
Begonnen hat alles 1988 mit einem ganz pragmatischen Ziel. Ein Unternehmer wollte Salz aus der Wüste transportieren, aber Sandstürme verhinderten dauerhafte Infrastruktur. Die Lösung? Die Wüste musste stabilisiert werden. So schloss sich sein chinesisches Unternehmen, die Alien Resources Group, mit der lokalen Bevölkerung und der Regierung in Peking zusammen, um die Wüstenbildung zu bekämpfen. Ein frühes Beispiel dafür, wie privatwirtschaftliches Interesse und Umweltmanagement zusammenfinden können.
In einer Studie von Yu et al. Aus 2020 wurde mithilfe eines sogenannten Normalized Landscape Index, kurz NLI, untersucht, wie sich die Landbedeckung von den 1990er bis in die 2010er Jahre verändert hat. Demnach stieg die Fläche fester Sandböden deutlich an, während kahler und beweglicher Sand deutlich abgenommen hat. Das Ziel der Rückbildung der Wüstenfläche hat also geklappt. Die Veränderungen sind dabei nicht nur auf Satellitenbildern sichtbar. Auch vor Ort berichten Anwohner von stabileren Lebensbedingungen und weniger Sandstürmen.
Die Kubuki-Wüste ist ein vielgestaltiger Dünenraum. Ihre Zusammensetzung beeinflusst Windschutz, Sedimentbewegung und Renaturierungschancen. In vielen aktiven Dünen wurden feinkörnige Sedimente identifiziert, die durch gezielte Vegetation gebunden werden müssen. Stabile Dünenregionen entstehen besonders dort, wo Aufforstung, Topographie und Sedimentbeschaffenheit gut zusammenspielen. Dabei ist besonders spannend, wie geomorphologische Daten und Vegetationsplanung ineinandergreifen.
Zur Bekämpfung der Desertifikation wurden gezielt dürreresistente Pflanzenarten wie Weiden gepflanzt. Statt teurer Top-Down-Projekte setzte man auf ein Anreizsystem. Wer Bäume pflanzte und deren Überleben sicherte, erhielt Bonuszahlungen von der gemeinnützigen Alien-Stiftung. Außerdem wurden Wasserumlenkungsprojekte realisiert. Seit 2014 leitet ein komplexes Kanalsystem Hochwasser aus dem Gelben Fluss in die nördlichen Randzonen der Wüste.
Dies trägt dazu bei, Überschwemmungen des Gelben Flusses und der Gefahr von Dammbrüchen vorzubeugen, und es entstand ein Mosaik aus Feuchtgebieten und Seen, was die Vegetation signifikant gefördert hat. Laut NDVI-Analysen stieg die Vegetationsdichte zwischen 2001 und 2020 kontinuierlich an, besonders stark im südwestlichen Bewässerungsgebiet. Die Biodiversität hat in diesen neu entstandenen Feuchtgebieten ebenfalls zugenommen, darunter viele Zugvögel, Insekten und kleinere Säugetiere.
Gleichzeitig zeigt sich laut Chai et al. 2025, dass die Regionen auch in Bezug auf Windschutzleistungen messbare Fortschritte gemacht haben. Der sogenannte Wind Erosion Prevent Service beschreibt, wie viel Boden durch Vegetation und Bodenschutzmaßnahmen vor Erosion bewahrt wird. In der Kubuki-Wüste schwankte dieser Wert zwischen 0,35 und 1,26 Millionen Tonnen pro Jahr im Zeitraum von 2000 bis 2022. Besonders in der östlichen Region war die Schutzwirkung deutlich höher.
Auch zum Klimaschutz leistet Kubuki einen Beitrag. Im ökologischen Demonstrationsgebiet Engebay wurde mit Hilfe von Satellitendaten und einem Lasso-Regressionsmodell die Entwicklung der Kohlenstoffspeicherung über einen Zeitraum von 30 Jahren analysiert. Solche Langzeitdatenreihen sind entscheidend, um die Wirkung von Wiederbegrünung auch klimatisch zu bewerten.
Die vegetative Bodenbedeckung lag im Untersuchungsgebiet von 1921 bis 2021 bei 27-37%. Niedrige Vegetationsbedeckungen haben im Untersuchungsgebiet insgesamt abgenommen, während höhere Vegetationsbedeckungen sich stabilisiert haben. 2021 wurden über 71.700 Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Das sind rund 20.000 Tonnen mehr als im Jahr davor. Und genau das zeigt, wie wichtig Aufforstung und Bodenstabilisierung auch im Kontext der nationalen Klimaziele sind.
Neben der Wiederaufforstung setzt die Region auch auf technologische Großprojekte zur nachhaltigen Nutzung der Wüste. Besonders spektakulär ist das aktuelle Solarenergieprojekt, die sogenannte Solar Great Wall. Sie entsteht direkt in der Kubuki-Wüste. Ein Solarkraftwerk mit 400 Kilometern Länge und 100 Gigawatt Leistung. Das entspricht mehr Strom, als ganz Peking verbraucht. Abgesehen von der Energiegewinnung trägt das Projekt auch zur Landstabilisierung bei, denn die Solarmodule bremsen die Windgeschwindigkeit am Boden.
Mit über 3000 Sonnenstunden jährlich, reflektierendem Sand und Solarmodulen, die Licht von beiden Seiten nutzen, bietet Kubuki ideale Bedingungen. Diese Merkmale machen die Region zum Zentrum eines ambitionierten Plans. Bis 2030 sollen in Chinas Wüsten insgesamt 445 Gigawatt an Solar- und Windkraftleistung installiert werden. Das ist mehr als die gesamte installierte Stromleistung Deutschlands heute.
Das ist krass und funktioniert. Allein im letzten Jahr baute China 277 Gigawatt neue Solarkapazität. Ein Symbol für den neuen Umgang mit Wüstenräumen. Industrialisierung ohne ökologische Vernachlässigung. Und eine Testzone für Chinas Vision von einer kohlenstoffarmen Wüstenzukunft.
Die ehemals wirtschaftlich schwache Region erlebt dabei einen ökonomischen Aufschwung. Wie sehr sich das Leben in Kubuki gewandelt hat, zeigt das Beispiel von Meng, einem Viehzüchter aus der Region. Meng, der früher mit einem kleinen Herdenbestand kaum über die Runden kam, hält heute über 700 Schafe und 80 Kühe. Ein Einkommen, das ihn unabhängig gemacht hat und für die Region fast schon außergewöhnlich ist. Andere LandwirtInnen verdienen heute mit Süßholzanbau für die traditionelle chinesische Medizin oder im ländlichen Tourismus. Und solche individuellen Geschichten machen den Erfolg greifbar, nicht nur in Zahlen, sondern im Alltag der Menschen. Es sind zwar weiterhin etliche Einheimische auf staatliche Hilfe angewiesen, doch die Lage würde sich langsam verbessern, so Meng.
Wie eingangs schon erwähnt, war das ganze Projekt kein romantisches Öko-Projekt, sondern wirtschaftlich motiviert. Ohne langfristige lokale Beteiligung und ökonomischen Anreiz wäre das nicht möglich und auch nicht nachhaltig gewesen. Genau das betont auch die UN, die das Projekt 2013 mit dem Global Dryland Champion Award ausgezeichnet hat.
Das Kubuki-Modell zeigt, wie technische Innovationen, lokal angebundene Projekte und wissenschaftliches Monitoring Wüsten wieder lebensfreundlicher machen können. Es funktioniert vor allem auf jüngst degradierten Flächen, nicht auf längst bestehenden Sandwüsten, ist also kein Allheilmittel für sämtliche Wüstengebiete. Kubuki zeigt außerdem, wie nachhaltige Transformation in Trockengebieten möglich ist, wenn eben Ökologie, Wirtschaft und Gemeinschaft zusammengedacht werden.
Es ist ein spannender Forschungsraum für Wüstenbegrünung, Solarwirtschaft und Klimaschutz in Trockenräumen, der weltweit Aufmerksamkeit auf sich zieht und als mögliche Blaupause für Regionen wie den Sahel, das zentrale Australien oder Teile des Nahen Ostens dienen kann. Auch internationale Investoren beobachten die Entwicklung, insbesondere in Bezug auf Synergien zwischen grüner Energie und Landrestaurierung. Länder wie Saudi-Arabien und Pakistan haben sich bereits gezielt Expertise aus Kubuki gesichert.
Es ist ein Modell, das Hoffnung macht und einen Impuls, über die Potenziale vermeintlich leerer Räume neu nachzudenken.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge Wüste im Wandel angekommen. Wir haben heute gesehen, dass Wüsten weit mehr als nur trockene, lebensfeindliche Gebiete sind. Sie sind dynamische Landschaften mit ganz eigenen klimatischen Bedingungen, die vielfältige Lebensformen beherbergen und große ökologische Bedeutung haben.
Genau, besonders spannend fand ich, wie Pflanzen und Tiere durch spezielle Anpassungsstrategien in diesen extremen Umgebungen überleben können. Von der nächtlichen CO2-Aufnahme bei Pflanzen bis zur Wasserersparnis und den Verhaltensweisen bei Tieren. Das zeigt, wie vielfältig das Leben auch unter harschen Bedingungen sein kann.
Und wir haben ja auch über die Nutzung der Wüsten gesprochen. Die riesigen Solarenergieprojekte in der Sahara und China verdeutlichen, welche Möglichkeiten diese Räume bieten. Aber auch die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Denn Wasserknappheit, Desertifikation und Wüstenbildung und ökologische Belastungen dürfen nicht unterschätzt werden.
Deshalb sind Maßnahmen gegen Desertifikation so wichtig. Auch Forstungsprojekte, nachhaltige Landwirtschaft und lokale Beteiligung können helfen, das Gleichgewicht in diesen Regionen zu bewahren. Und mit Blick auf den Klimawandel wird das in Zukunft noch entscheidender.
Auch die sozialen und politischen Herausforderungen dürfen wir nicht vergessen. Konflikte um Ressourcen und der Spagat zwischen wirtschaftlicher Nutzung und Naturschutz sind ein zentrales Thema, die wir in den genannten Beispielen gesehen haben.
Für uns war die Recherche sehr aufschlussreich und zeigt, wie komplex und spannend Wüstenräume sind. Wüsten sind nicht nur Orte der Extreme, sie sind Räume voller Potenzial und voller Verantwortung.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast von Pol bis Äquator und teilt ihn gern mit Freunden und Familie. So unterstützt ihr uns und bleibt immer auf dem Laufenden.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, passt gut auf euch auf und bis zur nächsten Folge.